es kommt ja nicht automatisch zu mehr Gerechtigkeit, nur weil wir höhere Steuereinnahmen haben.
Reich sein ist in Deutschland günstig.
Raus aus der Bubble. Ein Thema, zwei Perspektiven. Aus Bremen.
Willkommen bei Raus aus der Bubble. Ein politischer Podcast, der dabei helfen soll, andere Standpunkte kennenzulernen und ganz einfach mal die eigene Bubble zu verlassen. Mein Name ist Maren Benecke, ich bin Lokalchefin beim Weserkurier und ich sitze hier mit zwei jungen Politikern aus Bremen, die sich selten über Politik einig sind, aber eben etwas Wichtiges teilen. Nämlich die Überzeugung, dass es wichtig ist, miteinander und nicht nur aneinander vorbeizusprechen.
Moin, ich bin Gökhan und Sprecher für Wirtschaft der FDP-Fraktion. Ich freue mich darauf, meinen Horizont hier zu erweitern und für liberale Positionen einzutreten.
Moin, ich bin Dari, ich bin 29 Jahre alt und Mitglied der Linksfraktion hier in der bremischen Bürgerschaft. Und dort kümmere ich mich vor allem um Jugendpolitik und Fluchtpolitik.
Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit den beiden über unterschiedliche Themen, die Bremen betreffen, zu diskutieren und dabei zuzuhören, wie die beiden ihre politischen Komfortzonen, also ihre Bubbles, verlassen. Zum Jahresstart ist die Bundes-SPD ja mit einem Vorschlag zur Reform der sogenannten Erbschaftssteuer angetreten. Ich würde aber, bevor wir jetzt über diese Vorschläge sprechen, gerne erst einmal über den Jetzt-Zustand sprechen. Derzeit ist es ja so, dass wir in Deutschland so haben, dass jeder erst einmal grundsätzlich Steuern bezahlt, der durch den Tod eines anderen Menschen ein Vermögen erbt. Aber es gibt eben total viele Ausnahmen und Abstufungen. Erstmal haben wir eine Faustregel. Die Faustregel ist, je entfernter Verwandt der Vererbende ist oder der Verstorbene und je höher der Wert der Erbschaft ist, desto mehr Steuern muss der Erbe bezahlen. Das sind so zwischen 57%, ne? Es ist so ein bisschen Wildwuchs. Das ist ja auch genau das Thema, was die SPD hat. Die haben verschiedene Vorschläge gemacht, um die Erbschaftssteuer vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, zum Beispiel zu Freibeträgen oder Wohneigentum. Aber das, was eben am meisten Wellen geschlagen hat, zuletzt sind ihre Ideen zum Vererben von Unternehmen. Okay, ich würde zum Start gerne erstmal von euch hören. Habt ihr schon einmal geerbt? Dari, vielleicht magst du anfangen.
Persönliche Geschichte.
Ich habe zwei orientalische Sitzkissen von meiner Oma geerbt.
Und Erbschaftssteuer?
Nee, das haben wir am Fiskus vorbeigeschleust, die Kissen.
Krass. Hast du auf jeden Fall mehr geerbt als ich. Der Freibetrag, ich glaube, für deine Oma ist irgendwie so 100.000 oder so. Also ich denke, die muss doch nochmal nachversteuern, du.
Nein, also ich habe nichts geerbt, irgendwo auch glücklicherweise. Meine Mutter lebt noch, ist aber auch alleinerziehend gewesen. Das heißt, ne, väterlicherseits ist da eh nichts zu holen. Ich erwarte es auch nicht und ich denke auch nicht, dass es so kommen wird. Und ich bin ins Leben gestartet quasi. Mit dem, was ich mir selbst verdient habe und dann auch quasi jobbe seit dem 13. Lebensjahr und ich erwarte kein Erbe, aber ich würde sehr gerne etwas vererben können, zum Beispiel an meine Tochter und dafür arbeite ich hart und ich glaube, das ist auch etwas, was oft vergessen wird. Es geht ja dabei nicht nur um die Leute, die etwas vermeintlich leistungslos erben, sondern auch diejenigen, die ihre Leistung vererben wollen.
Aber nochmal einen Schritt zurück. Also ihr seid ja noch jung, ne? Also wenn ich jetzt von mir erzählen würde, ist es ähnlich. Also ich habe Tischdecken von meinem Opa und von meiner Oma geerbt, aber meine Eltern haben geerbt und meine Schwiegereltern haben geerbt. Wir reden jetzt auch nicht über riesige Summen, sondern wir sind so im Bereich zwischen Kissen und kleinerem. Habt ihr auch solche Erfahrungen schon gemacht? Also über sozusagen die Generation über euch?
Also da Häuser im Iran nicht besonders viel wert sind und mein Vater bzw. meine Eltern insgesamt 9 Geschwister haben oder so, kommt dann nicht eine nennenswerte Summe bei rum, aber es wird sicherlich mal so gewesen sein, dass es ein Erbe gab, weil meine Großeltern ja verstorben sind. Es kann sich aber, glaube ich, nur um wenige 1.000 Euro gehandelt haben.
Ja, also ich habe eine crazy Familie und auch eine crazy Familiengeschichte. Mein Opa hat relativ viele Immobilien in der Türkei. Und sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob er jetzt alle seine Kinder enterbt hat oder nur ein paar. Es wird auf jeden Fall lustig, wenn er nicht mehr leben sollte, jetzt auch 85. Aber in der Scheiße will ich nicht drinstecken.
Okay, also eher so ein, ich sag, ja. Nicht Bezug oder eher negative.
Ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu meinem Opa. Ich glaube nur diese Erbschaftsthematik, die dann kommen wird, so ein Giga-Rechtsstreit in der Türkei, das müssen die dann ausbaden aus der Elterngeneration.
So sieht es die Politik.
Wie fair oder wie unfair ist denn das Thema Erben aus eurer Sicht derzeit geregelt?
Ja, was ist fair, ne? Also meine Frau hat ein Drittel Haus in Dithmarschen geerbt, eine halbe Wohnung auf Sylt und ihr Elternhaus vorab schon mal geschenkt bekommen, zusammen mit ihrem Bruder, also meinem Schwager. Und denke mir auch mal, krass, die hat 1 Million mehr als ich. Das ist schon natürlich ein Gefühl, was man nicht irgendwie außer Acht lassen darf. Aber was ist im Leben schon fair?
Naja, ich glaube, in erster Linie wäre auf jeden Fall erstmal fair, wenn die Erbschaftssteuer so, wie sie ursprünglich mal geplant worden ist, auch umgesetzt werden würde. So ist es ja aktuell nicht. Und wenn man sich den Text der Erbschaftssteuer anguckt, dann steht da auch eindeutig drin, je mehr vererbt wird, desto höher soll auch der Steuersatz sein. Das würde auch, glaube ich, fast jeder, den man auf der Straße fragen würde, als fair bezeichnen. Und dann schaut man sich an, was passiert. Also wenn es so um kleine Vererbungen geht oder Erbschaften geht, wenn es um mittlere Erbschaften geht, also sagen wir mal zwischen 500.000 und 1 Million, vielleicht bis in 1, 2, 3 Millionen Euro Bereich rein, da steigt der Steuersatz progressiv, so wie es auch sein soll. Aber irgendwann erreichen wir eine Schwelle, wo wir so ein umgedrehtes U sozusagen haben und dann der effektive Steuersatz wieder sinkt. Und bei Null liegt der fast bei 26 Millionen. Ne? Also das ist ja sozusagen diese Grenze, wo es dann die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung gibt. Und an der Stelle kann man sich dann sozusagen arm rechnen und am Ende nicht mal 1% Steuern zahlen. Und so machen es ja auch zum Beispiel Milliardenerben, so wie es zum Beispiel der Herr Döpfner getan hat, als es um die Axel Springer Aktien ging, die ihm vererbt worden sind, für den er keinen Cent Steuern bezahlt hat. Und wenn man sich dann auch den effektiven Steuersatz anguckt von Erbschaften über 100 Millionen und so weiter, sieht man auch, da sind wir auch in einem Bereich von auf jeden Fall 0% bis vielleicht maximal 1%. Und das würde ich auf jeden Fall sagen, ist maximal unfair.
Okay, bin ich total bei dir, finde ich total krass. Ich habe nicht erwartet, dass du so tief in den Zahlen bist und auch eine Kurve zitierst, Dari, aber das spricht total für dich. Also, wenn ich jetzt theoretisch vor die Klammer ziehen würde, brauchen wir überhaupt mehr Steuern, was bedeuten Steuern? Alles geschenkt, bin ich bei dir. Es ist total irre, dass wenn ein normaler Mensch hier in Bremen oder Umgebung oder in Bremerhaven was erbt, er oder sie Erbschaftssteuer zahlen muss, zum Beispiel irgendwie ein Haus, eine Wohnung, also was durchaus sein kann, einfach im normalen Leben dazugehört. Und man kann auch sagen, es ist vielleicht fair, einen Tacken noch abzugeben an den Staat. Aber dann, wenn du 301 Wohnungen hast, dann hast du es geschafft, dann ist es steuerfrei. Das ist schon ziemlich insane. Davon würde ich so ein bisschen abgrenzen. Alle möglichen Steuersparmodelle, die sehr wohlhabende Menschen oder wo es dann um sehr viel Geld geht, das kann man moralisch bewerten. Wahrscheinlich ist es im Rahmen des Rechts gewesen. Und ich würde sagen, das finde ich aber auch moralisch ungerecht. Genau wie du, weil wenn es denn darum gehen soll, zu sagen, wir stellen uns die Frage, wie finanzieren wir diesen Staat, dann muss man ja auch sagen, okay, dann gibt es diese Erbschaftssteuer, ich wäre jetzt kein großer Fan davon, aber sagen wir mal, es gibt diese. Warum sollten es dann einige wenige, vor allem dann, wenn es um richtig Knete geht, da rausziehen können? Also das leuchtet mir nicht ein und ich glaube, das muss man auch anders gestalten. Die Verschonungsbedarfsprüfung, was überhaupt ein krasses Wort ist, das gibt's ja sonst nicht, ne? Also wo gibt's das sonst, dass der Staat prüft, ob man dir nicht irgendwie Geld lassen könnte? Also macht das Finanzamt bei mir auch nicht, bei dir glaube ich auch nicht. Davon abgesehen, aber müssen wir uns immer die Frage stellen, es kommt ja nicht automatisch zu mehr Gerechtigkeit, nur weil wir höhere Steuereinnahmen haben. Also das ist ja das große Fragezeichen, was machen wir eigentlich mit unserem Geld? Und das lassen wir jetzt mal an dieser Stelle ein bisschen außen vor. Aber muss man sich als Liberaler immer stellen, wird Geld grundsätzlich gut ausgegeben. Ich glaube, es reicht nicht, einfach nur mehr Geld einzunehmen, auch wenn ich es an dieser Stelle für total berechtigt halte.
Da muss ich aber einmal kurz einhaken, weil du ja gerade gesagt hast, dass sozusagen ein progressiver Erbsteuersatz, der auch umgesetzt werden würde, so wie er auch gedacht ist, ohne diese ganzen Ausnahmeregelungen wie Verschonungsbedarfsprüfung und so weiter, dass der nicht automatisch zu mehr Gerechtigkeit führen würde. Das ist auf jeden Fall falsch. So. Deutschland hat, was das Einkommen eingeht, eigentlich eine relativ gerechte Verteilung im EU-Vergleich, auch im weltweiten Vergleich. Es gibt ja den sogenannten Gini-Koeffizienten, der geht von 0 bis 1. Damit kann man ja sozusagen die Verteilungsgerechtigkeit bewerten. Der liegt in dem Fall bei 0,3. Also 0 ist alles gleich verteilt, 1 bedeutet, alles hat eine Person sozusagen, also maximal ungerecht verteilt. Da liegen wir beim Einkommen bei 0,3 ungefähr. Wenn es jetzt um Vermögen geht, da liegen wir dann bei ungefähr 0,8. Das entspricht ungefähr so Ländern wie Mexiko oder so. Also Ländern, wo man die soziale Ungleichheit wirklich auf eine sehr erschreckende Art und Weise sieht, wo einige Menschen wirklich in ländlichen Gebieten, in Wellblechhütten möchte ich schon fast sagen, wohnen und es gleichzeitig in den Städten eine sehr wohlhabende, reiche Elite gibt.
Die Zahlen sind, also um da nochmal sozusagen, die Zahlen sind auf ein Zehntel der deutschen Bevölkerung verteilt sich die Hälfte des Vermögens.
Also wenn der Gini-Koeffizient bei 1 liegen würde, würde es bedeuten, dass sozusagen eine Person das gesamte Vermögen hätte. wenn der Gini-Koeffizient bei 0 liegen würde oder 0,00000 Periode 1, würde das bedeuten, dass das Einkommen gerecht verteilt wäre, im Sinne von alles gleich. Wie das jetzt mit diesen Perzentilen ist und so weiter, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Vielleicht weiß das Gökhan als Wirtschaftswissenschaftler. Worauf ich aber hinaus möchte, ist eben, dass die Erbschaftssteuer nicht funktioniert, ist auch ein Grund dafür, dass Vermögen so ungleich verteilt ist. Also Einkommen, wie gesagt, ist relativ gerecht verteilt in Deutschland. Vermögen aber überhaupt nicht. Und das hat eben damit zu tun, dass viele Menschen wirklich Milliardenbeträge, oder in dem Fall sind es einige wenige Menschen, Milliardenbeträge erben, das sozusagen als Startkapital haben, mit dem sie dann wiederum ihr Vermögen noch weiter vermehren können. Gerade wenn wir uns anschauen, wie stark das Vermögen von Milliardären anwächst, dadurch, dass sie ja sozusagen sehr viele Firmenanteile besitzen und das Geld immer gut investiert ist. Da reden wir über Renditen von bis zu 30-40% in den letzten 5 Jahren. Also seit Corona ist das Vermögen wirklich krass eigentlich angestiegen in diesem Bereich. Gleichzeitig haben wir die untere Einkommenshälfte, die sozusagen gar kein Vermögen besitzt, die teilweise sogar Negativvermögen hat, weil sie Schulden hat. Und von der Sparquote brauchen wir doch gar nicht erst zu reden. Das heißt, die Menschen haben nicht mal Geld, was sie zur Seite legen können, um sich ein Vermögen aufzubauen. Und das ist einfach nur absolut ungerecht. Und da würde ich mir wünschen, dass das auch ein Problem ist, was die FDP erkennt. Ich erkenne an, dass du es auf jeden Fall erkannt hast. Ich fürchte aber, dass das leider eure Parteivorsitzenden nicht so zur Priorität gesetzt haben. Und von der aktuellen Bundesregierung braucht man gar nicht zu sprechen, zumindest nicht von der CDU.
Also vielleicht, bevor ich Maren das Wort gebe, um das Thema nicht zu sprengen, ich muss sagen, ich finde es krass interessant, wie du zum einen Recht und Unrecht in den gleichen Wörtern, das habe ich so selten im Leben, dass Leute eine Sache sagen, in beiden Fällen Recht und Unrecht zugleich haben. Also, du hast Recht damit, dass Einkommen tatsächlich relativ gleich verteilt ist und dass Vermögen krass ungleich verteilt ist in Deutschland. Das ist beides vollkommen richtig, aber du machst einen falschen Schluss daraus. Also, es ist unfassbar schwierig, in Deutschland sich Vermögen zu erarbeiten. Das allermeiste Vermögen in Deutschland ist geerbt. Das ist eine vollkommen richtige Aussage. Übrigens ist es in kapitalistischeren Ländern, das hatten wir in der Teilzeitfolge, andersherum. Das heißt, je mehr Markt und Wirtschaft es gibt, desto eher ist es möglich, auch zu Wohlstand durch Arbeit und Leistung zu kommen und weniger erben. Bei uns sind von 10 Milliardären 8 geerbt und 2 self-made. In den USA ist genau andersrum. 8 self-made, 2 geerbt. Das liegt daran, und jetzt kommt der Punkt, wo du falsch liegst, diejenigen, die Vermögen haben, gehen ja nicht arbeiten. Ne, das ist ja der Punkt, die zahlen auch keine Einkommensteuer an der Stelle, weil sie ja nicht beschäftigt sind, sondern weil sie von ihren Kapitalerträgen leben. Und wir haben halt ein Steuersystem, wir maximal hart bestrafen, wenn Leute arbeiten gehen, egal ob Brötchen verkaufen, Arzt oder was auch immer es sein soll. Du landest sehr, sehr schnell bei mindestens 30% Steuern, aber super schnell bei 45%. Und dann wird es auch schwierig, sich überhaupt was zu leisten. Also vielleicht müssen die Leute einfach mehr von ihrem Geld einfach mal lassen. Und dann verdient der Staat ja an jeder Transaktion mit. Ne? Also wenn du ein Haus kaufen willst, Grunderwerbsteuer, Notarkosten drumherum, es ist ordentlich Geld, dann nochmal Grundsteuer grundsätzlich um das Haus zu halten. Es ist unfassbar schwierig, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, dass man Vermögen hat in Deutschland. Und vielleicht muss man es den Leuten, die wirklich wenig haben, überhaupt erst ermöglichen, zu Vermögen zu kommen. Und ich weiß nicht und glaube auch nicht, dass es dazu beiträgt, sich zu fragen, wie kann ich es von den Leuten wegnehmen? Zumindest nicht so, wie es die SPD und die Jusos vorgeschlagen haben. Da gibt es ja verschiedene Tabellen, die sie aufgemacht haben. Und das ist ja irgendwie so 1 Million 1%. Das macht irgendwie mathematisch gerade noch Sinn. Und dann bist du aber schon irgendwie bei 12% für irgendwie 28 Millionen. Und das sind dann Beträge, die kann man gar nicht aufrechterhalten mit Betriebsvermögen und Ähnlichem. Das führt einfach auch Firmen dann in die Insolvenz.
Aber es betrifft ja, also wenn wir jetzt einmal diesen Privatvermögenbereich besprechen, ne? Das betrifft ja, der Vorschlag oder einer der Vorschläge ist ja Freibetrag von 1 Million. Da kommt dann alles Mögliche rein, ne? Das Haus auf Sylt, das halbe Haus auf Sylt und so weiter, ne? Aber alles, was man sozusagen so da drauf rechnet. Aber also wer hat schon 1 Million? Das betrifft nur.
Ist ein Haus schnell 1 Million wert.
Das stimmt, aber es betrifft wirklich nur einen winzig kleinen Teil der Bevölkerung, der über dieser Million liegt. Deswegen gab es da was das angeht. Also zumindest so, wie ich das erlebt habe, auch gar nicht so die große Kritik oder den großen Aufschrei, sondern das war alles auf diesen Wirtschaftsbereich, über den wir dann auch noch sprechen werden, aber auf diesen Wirtschaftsbereich Vererben von Unternehmen bezogen.
Ja, und diese Debatte wird falsch geführt, ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein bisschen linker, als ich hier schon bin. Also ich glaube, was viele linke Parteien und die SPD falsch macht, ist über das Betriebsvermögen zu sprechen. Das ist tatsächlich einfach und ich habe leider nur einen Online-FH-Master, also so krasser wirtschaftswissenschaftlich auch nicht, aber es reicht quasi. Also das Ding ist, warum will man überhaupt ans Betriebsvermögen? Geht doch einfach an die Dividenden. Ne? Also wenn du eine Firma hast und die läuft, dann läuft es ja so, dass du quasi eine Ausschüttung kriegst. Also du willst ja quasi was von den Erträgen der Firma haben. Und das sind ja die Kapitaleinkünfte der Aktionäre, Gesellschafter, meistens der Erben. So. Und das ist auch eine viel spannendere Besteuerungsebene, als sich damit zu fragen, ja, wie nehme ich denn jetzt operatives Betriebsvermögen der Firma weg? Ne?
Aber wir sind noch beim Privatvermögen, Entschuldigung. Oh, meine Millionen.
Ich muss aber kurz richtigstellen, was er gerade gesagt hat, weil es ist nämlich falsch. Das ist nämlich ein Irrglaube, zu glauben, dass die Erbschaftssteuer irgendwie auch berechnet werden würde auf die Maschinen, die in Betrieb sind. Oder
die SPD will das.
Nein. Es geht darum, dass man schaut, okay, du hast ein Unternehmen geerbt, was sind absehbar die Gewinne, die du mit diesem Unternehmen erzielen würdest. Da wird nicht darüber gesprochen, wie viel irgendwie das Vermögen des Betriebes ist, sondern es geht nur darum, was sind die Gewinne, die am Ende für dich dabei abfallen. Und auf Grundlage dessen wird die Erbschaftssteuer berechnet. Ich weiß, dass du das anders wahrnimmst und glaubst, das hat aber damit zu tun.
Ich bringe dir das Papier mit von der SPD.
Kannst du gerne machen. Es gibt diese Freibeträge und gerade wenn Betriebe vererbt werden, gibt es auch wiederum Ausnahmen für Betriebsvermögen, damit eben sowas nicht passiert. Also sonst würde man sich ja ins eigene Fleisch schneiden, ist ja klar. Genau. Wenn ich noch eine Sache zu dem sagen dürfte, zu dem Privatvermögen, von dem, was Gökhan vorhin gesagt hat. Du machst einen entscheidenden Fehler. Wenn du machst ja oft immer das Beispiel, dass in den USA, weil die ja eben viel weniger Regeln haben, alles liberaler ist und kapitalistischer und so weiter und so fort, dass das zu mehr Gerechtigkeit führen würde. Und dann gibst du als Beispiel immer an, schau dir mal an, wie viele von den Milliardären selfmade sind und wie viele nur geerbt
Millionäre.
Haben. So. Von mir aus auch von den Millionären, keine Ahnung. Das ist ja nur eine sehr kleine Gruppe. Du schaust dir diese sehr kleine Gruppe an und sagst dann, weil die sich das selbst erarbeitet haben, muss das ja für alle möglich sein. So. Lass uns doch mal über die Millionen Menschen in den USA sprechen, die sich nicht mal eine Krankenversicherung leisten können, die sich nicht mal einen Arztbesuch leisten können. Lass uns mal über die Leute im Mittelstand in den USA sprechen, der ja immer kleiner wird. Das sind ja auch eine beachtliche Summe, das sind bestimmt 60 bis 80 Millionen nochmal mindestens, vielleicht sogar eine dreistellige Millionenzahl, die früher mal die Möglichkeit hatte, Geld zur Seite zu legen, um den Kindern das College zu finanzieren oder was auch immer, die aber jetzt in irgendwelchen Großstädten leben, wo man sich nicht mal mehr die Miete leisten kann, die wir auch wirklich absurd hohe Mieten haben inzwischen. Ne? Also man kennt ja immer diese Videos auf TikTok, wo dann Influencer rumlaufen in New York, also ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? Aber seine nicht zu vernachlässigen Stadt, wo dann fragen, ja, how much is your rent? Und dann sagen die, oh ja, $3,000. Und dann denkst du als Europäer so, boah, krass, muss ein Luxus-Apartment sein. Und das ist einfach eine Abstellkammer. So, mit Abstellkammer übertreibe ich gar nicht mehr, sondern wir reden da wirklich über vielleicht 8-9 Quadratmeter oder so. Also wenn du das als gerecht bezeichnest, wenn du das als Vorbild nimmst, dann habe ich wirklich Angst davor, dass Menschen sich sozusagen diesen Vorschlägen anschließen, weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass das so auch in Deutschland wird.
Aber ich glaube, die USA sind ein Land der Extreme, wollen ja gar nicht über die USA reden. Aber wir wollen ja viel mehr über Privatvermögen reden und die Frage, ist das gerecht? Und ich glaube, nein. Ich glaube, ist es nicht. Aber am Ende des Tages geht es, wie gesagt, nicht nur um denjenigen, der erbt, sondern auch um denjenigen, der hinterlassen möchte oder hinterlässt. Und auch das ist, also ist es denn gerecht, ihm etwas wegzunehmen? Weil du musstest ja das, was du erarbeitet hast, ja schon versteuern, an jeder Ecke und Stelle. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das als gerecht empfinde, dann auch nochmal nach dem Tod etwas nochmal abgeben zu müssen.
Aber nach der Logik ist auch die Mehrwertsteuer ungerecht. Also das finde die Linke zwar auch, also wir finden, dass die Mehrwertsteuer eine sehr starke Belastung ist für kleine und mittlere Einkommen, weil die ja von kleinen und mittleren Einkommen überproportional oft bezahlt wird. Also ein Milliardär isst ja nicht mehr sozusagen oder kauft ja nicht mehr im Supermarkt ein als jemand, der Bürgergeld bezieht oder was auch immer. Aber also nach der Logik, also es gibt ja immer dieses Argument so, nein, Erbschaftssteuer ist doof, weil das Geld, was schon mal versteuert worden ist. Das hast du überall im gesamten Steuersystem, hast du eben diese sogenannte Doppel-, Dreifach-, Vierfach-, Fünffach-Besteuerung. Ob du jetzt tanken gehst und da irgendwie Mineralölsteuer zahlst, ob du im Supermarkt einkaufen gehst und Mehrwertsteuer bezahlst, ob du, keine Ahnung, dir ein Flugticket kaufst und dann nochmal irgendwie Kerosinsteuer mitzahlst oder was auch immer. Wenn Einkommen schon einmal besteuert worden ist, so, dann ist da folglich jede andere Sache, die du kaufst, dann am Ende eine Doppelbesteuerung.
Ich würde gerne nochmal über diesen Freibetrag sprechen, diesen Lebensfreibetrag. Ne? Also ich sozusagen erbe, Und ich habe im Leben sozusagen den Freibetrag von 1 Million.
Das ist ja weniger als jetzt, ne? Zumindest theoretisch in den meisten Fällen. Du hast ja aktuell pro Elternteil, also direkt im Elternteil 400.000 Euro alle 10 Jahre. Das ist technisch gesehen, also auch Schenkungen sind quasi Erben, nur, also nur zu Lebzeiten. Das heißt, es wird einfach weniger. So.
Aber wir reden über 1 Million, ne? Nach wie vor. Klar, Immobilien sind vielleicht in Bremen, wenn ich eine Immobilie habe, ist sie mehr wert als früher.
Ich glaube, machen wir das ganz große Fass auf, was Dari auch gemacht hat. Also, wir haben diesen Staat und wie wollen wir ihn eigentlich finanzieren? Und dann zu sagen, wir wollen auch, wenn jemand etwas hinterlässt, Steuereinnahmen für den Gesamtstaat haben, okay. Bin ich irgendwie der Letzte, der damit ganz krasse Bauchschmerzen hat, dann brauchen wir durchaus einen Freibetrag. Ich würde ihn noch einen Tacken höher setzen, weil in Bremen ist mittlerweile das Elternhaus schnell mal 1 Million wert tatsächlich. Und sagen, komm, mach 2 draus, haben wir alle 20 Jahre Ruhe, betrifft dann nur wirklich Superreiche und keine normalen Menschen mehr. Ne? Und aber da ist ja die Prämisse, dass dieses Geld gut ausgegeben wird. Das ist jetzt so das Urproblem. Wir Liberale haben bei jedem Euro ein Fragezeichen, wird der gut ausgegeben. So, ich will das jetzt hier abkürzen, weil sonst wird das ein sehr krasser Monolog über Einsatz vom Staat und wo macht das Sinn und wo nicht. Und wenn wir bei der Meinung sind, wir wollen hier grundsätzlich auch an Erben etwas verdienen im Staat, dann ist das nicht per se falsch. Die Frage ist nur, wie soll das aussehen? Und du hast da alle möglichen Schattierungen von Leuten. Da gab es diese krasse Hannoveraner Leibniz-Erbin, die diesen Talk gehalten hat mit, ich will mir auch jedes Jahr eine neue Yacht kaufen. Und ich sage, habe ich jetzt wenig Bauchschmerzen, dass ein Laden besteuert wird, der durch den Nationalsozialismus und Zwangsarbeiter zu Reichtum gekommen ist und dann sich halt nur alle 2 Jahre eine Yacht kaufen kann, habe ich wenig Bauchschmerzen mit. Womit ich eher Bauchschmerzen habe, ist, wenn es irgendwo wirklich wirtschafts- und standortgefährdend wird. Und das bräuchte halt eine Ausgestaltung. Und da muss man sich ehrlich machen, auch als linke Partei, zu sagen, hey, es darf unter keinen Umständen sein, selbst wenn wir sagen, hier der 50-Mann-Betrieb ist 5 Millionen wert, da muss jetzt Erbschaftssteuer drauf, muss immer sichergestellt sein, dass operative, dass die Leute am Ende des Tages auch ihren Job noch haben können und nicht an der Erbschaftssteuer alles zu Brüche geht. So. Und wenn das sichergestellt ist, muss ich auch fairerweise sagen, haben wahrscheinlich die allerwenigsten, auch die Erbengeneration, kein unglaublich krasses Problem damit, zu sagen, ich gebe einen Teil davon ab. Wenn man wirklich das Gefühl hat, man trifft nur diejenigen, die ganz weit oben sind. Alle anderen, die darf man gar nicht targetieren. Ich glaube, das ist auch ein totaler, das ist ähnlich tatsächlich bei der Mehrwertsteuer, also bin ich total bei dir. Ich glaube, deswegen sind wir wahrscheinlich auch beide für das Grundeinkommen. Ich würde auch die Mehrwertsteuer bei, also der Scheiß kann weg, auch bei allen Sachen des täglichen Bedarfs. Du kannst halt eine Banane auch nur einmal fressen. Übrigens kannst du auch nur ein Flugzeug besitzen. Das macht alles ansonsten auch logisch keinen Sinn mehr. Geld nutzt sich halt krass ab. Ne? Also der Wert von Geld ist etwas, was krass abnimmt, also eine krass degressive Kurve einfach darstellt. Wenn du keinen einzigen Euro in der Tasche hast, sind 10 Euro viel. Wenn du dann 1.000 Euro dir vorstellst mit keinem Euro in der Tasche, ist ein ganzer Monat, den man überbrücken kann. Und man weiß heute in den Wirtschaftswissenschaften, sobald Menschen so eine Art Grundstock an Kapital haben, ist je nach Land unterschiedlich, sagen wir mal in Deutschland roughly 10.000 Euro, verhalten sie sich ganz anders. Wenn du nicht mehr jeden Monat strugglen musst, um mal die Runden zu kommen, sondern da einfach ein bisschen gesettelt bist, dann kannst du ganz andere Entscheidungen mit einem ganz anderen Scope treffen. Und das finde ich eigentlich erstrebenswerter, dass wir den Leuten da so viele Möglichkeiten lassen, ihr Geld zu behalten, wo es Sinn macht, um dann wirklich erst Steuereinnahmen zu nehmen, wo man wirklich auch was zu holen hat. Und das ist ein großes Problem in Deutschland. Es wird ja jeder in jeder erdenklichen Art und Weise besteuert und dann kommt dieser Begriff Nettosteuerzahler und das sind aber eigentlich die wenigen Menschen, von denen wir wirklich was verdienen, weil alle anderen dann durch 50 verschiedene Transfersysteme und hochkomplexe Analysen und Grafiken eigentlich nicht wirklich, also sie werden zwar besteuert, aber kriegen woanders wieder Geld zurück und all das, also müssen wir alles einfach mal abschaffen und sagen, komm, wen wollen wir eigentlich wirklich besteuern? Ne? Und wenn wir das haben, dann ist das System auch einfach für alle gerechter, glaube ich.
Aber du hast ja gerade das Wirtschaftsstandort-Fass ein Stück weit aufgemacht. Ne? Mhm. Der Wirtschaftsstandort ist in Gefahr. Die Zahl, die ich dazu recherchiert habe, ist, dass dieser Freibetrag, der jetzt bei Wirtschaftsunternehmen genannt wird, von 5 Millionen, das, was darüber liegt, also dass das im Prinzip nur 15% der Firmenübergaben trifft.
Ja klar, die meisten Firmen sind auch ziemlich klein. Also auch da hast du ja eine komplett andere Verteilung. Die allermeisten Firmen sind ziemlich klein. Ganz wenige sind wirklich, wirklich krass groß. Ich sag's mal so.
Aber ist dann der Wirtschaftsstandort massiv in Gefahr?
Also ich habe ja 2 Herzen. Und wenn ich mit Unternehmen rede, dann muss man sich ja immer fragen, reden wir über die konkrete Situation jetzt gerade und heute? Oder reden wir über das abstrakte Thema, wenn wir Deutschland neu planen würden? So. Und wenn ich war zum Beispiel neulich mit Logistikern im Austausch, die haben gesagt, bei uns brennt jeden Tag einfach die Hütte. Es ist wirklich die Hölle los. Wir gucken, dass wir jede Person irgendwie im Betrieb halten können. Und dann wollt ihr uns auch eine neue Steuer aufbürden. Oder nochmal verschärfen. Und dann verstehe ich die schon, dass sie sagen, Alter, ihr habt den Schuss nicht gehört. Da muss man aber loslösen, wenn man über das Abstrakte reden will.
Aber das sind doch genau die Fälle, die nicht betroffen sind. Und außerdem gibt es keine neue Steuer. Die Erbschaftssteuer gibt es schon. Das ist eine Steuer, die schon seit bestimmt mindestens Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten existiert. Bei jedem Betrieb, also ist doch völlig klar, also die Leute sind doch nicht dumm, die solche Entscheidungen treffen. Die wissen auch ganz genau, dass wenn du in einem Betrieb, der am Struggeln ist, da jetzt auch nochmal, weil du sagst, ja, ihr habt so und so ein Betriebsvermögen und so weiter, den da nochmal eine Last aufbürdest und wirklich schon die kleinste, also die Margen sowieso schon sehr klein sind, ne? Wenn du diesen Betrieben dann nochmal ins Fleisch schneidest, dann schneidest du auch dem gesamten Land ins Fleisch.
Ja, was wollen denn manche Leute?
Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn es eine Erbschaftssteuer geben sollte, auch auf Betriebsvermögen und so weiter und so fort, dann wird geschaut, was sind die Gewinne, die du potenziell haben wirst, auf Grundlage davon, wie gerade der Betrieb ausgestattet ist und wie die Zahlen in den letzten 5 Jahren waren oder was auch immer und so weiter und so fort. So. Und
das ist die Frage, die kein Wirtschaftsjournal beantworten kann normalerweise. Doch, nein, du kannst klar. Nicht, nein. Du bist in der gegenwärtigen Weltlage, du hast die wenigsten Unternehmen können sagen.
Du weißt doch, was du die letzten 5 Jahre verdient hast.
Ja, das kannst du sagen, so. Das stimmt.
Und dann kannst du auch ungefähr prognostizieren, was du verdienen würdest in den nächsten 5 Jahren.
Und das sind aber immer nur Prognosen.
Ja, klar sind es nur Prognosen, aber auf der einen Seite sagen wir, ja, Prognosen, die sind irrelevant, wie zum Beispiel hier jetzt. Aber auf der anderen Seite, wenn es da um viele andere Bereiche der Politik geht, da sagen wir, nee, da gucken wir nur auf die Prognosen. Also irgendwie muss man sich, also man kann sich das doch nicht so zurechtlegen, wie man will. Und außerdem heißt es ja nicht, dass wenn am Ende du dann eben nicht die Gewinne eingefahren hast, du dann trotzdem diese Steuern zahlen musst.
Und in Bremen?
Bremen ist ja wirklich sehr mittelständisch geprägt von der Wirtschaft her. Wir haben hier auch eine extreme Schere zwischen Arm und Reich. Das ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben, ich glaube, nach Hamburg die höchste Millionärsdichte hier auf die Menschen gerechnet. Oder wir sind von Hamburg überholt worden. Aber es gibt einfach reiche Menschen hier. Wäre Bremen von so einer Erbschaftssteuer oder werden die Bremer Unternehmen von einer Erbschaftssteuer insbesondere betroffen? Und welche Auswirkungen könnte das haben?
Natürlich werden sie auch insbesondere betroffen. Also wir haben ja die allermeisten. Also Bremen ist ja ein spezieller Standort. Viele Firmen sitzen hier, viele Eigentümer sitzen hier und viele relativ wohlhabende Leute sitzen hier. Das heißt, natürlich werden die überproportional oft betroffen. Ich glaube auch gar nicht, dass die Schere so krass ist, wie sie manchmal scheint. Weil wir natürlich auch einfach ganz viele Menschen haben, die, also von den armen Menschen, die immer in der City wohnen und von den relativ wohlhabenden Menschen, die zum Beispiel einfach im Speckgürtel wohnen, all das. Das heißt, diese Disparitäten werden durch die Speckgürtellandschaft in Bremerhaven, Bremen einfach nochmal in so einem Brennglas betrachtet und einfach größer gemacht. Es ändert aber nichts daran, dass wenn du den einen etwas wegnimmst, du hast keinen Automatismus, dass du irgendeine Form von Gerechtigkeit herstellst, zumal man sich vor allem fragen muss, welche moralische Gerechtigkeit soll das denn sein? Also du hast irgendwie meinetwegen superreichen, relativ reichen, erfolgreichen Typen, egal ob geerbt oder selfmade, und den nimmst du jetzt in irgendeiner Art von Besteuerung, sei es nach seinem Tod oder während Lebzeiten, mehr Geld weg. Davon hat ja kein Mensch auf der Straße irgendwas mehr. Es ist das steuerliche Abstraktionsprinzip, das heißt, alles muss in einen großen Geldtopf und daraus wird alles finanziert. Da muss man ehrlicherweise eher über eine Erbschaftsabgabe reden, um es zweckgebunden zu machen in irgendeiner Art und Weise, weil sonst wird damit alles Mögliche gemacht, irgendwelche Sprachkurse, die keiner besucht und so weiter und so fort. Also da muss man sich ehrlich machen, nur weil man diesen Willen hat, mehr Gerechtigkeit herzustellen und einer Ebene besteuert, wo vielleicht ganz viele Menschen kein Problem mit haben, hat man an keiner Stelle mehr Gerechtigkeit errungen.
Aber also wenn wir jetzt auch nochmal nach Bremen zurückgehen, es gab doch zum Beispiel den Vorstoß auch auf vom Senat vor 2 Jahren auf Bundesebene zu einer höheren Besteuerung von größeren Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder nicht. Björn Fecker hat damals in der Bürgerschaft gesagt, das gilt auch für Betriebsvermögen. Und genau das ist doch die Idee gewesen, nämlich eine finanzielle Entlastung des Bundes und der Kommunen. Ich glaube, das ist das, was auch immer das Ziel ist. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann bist du ja der Meinung, dass das alles irgendwo versickert und gar nicht den Menschen zugutekommt. Wenn ich jetzt aber höre, dass die Idee ist, eine finanzielle Entlastung des Bundes und der Kommunen, ist es ja schon...
Das kommt auch den Menschen, also ich lasse sofort auch darüber sprechen, aber also du musst ja entscheiden. Entweder will man die Kommunen und das Land finanziell entlasten, kann ja Björn Fecker gerne machen wollen, ist ja auch sein Job. Dann kommt es aber auf jeden Fall nicht den Menschen zugute. Also, und wenn es den Menschen zugute kommt, kann es ja nicht die Kommune entlasten. Also das Geld kannst du auch wirklich nur einmal ausgeben.
Naja, aber guck mal, das, was du jetzt sagst, entspringt so aus diesem Mindset von wegen, das Geld, was der Staat ausgibt, ist sowieso alles voll ineffizient und ist immer. So. Ja, nee, es ist eben nicht so, würde ich sagen. Guck mal, das beste Beispiel hatten wir noch beim Bürgergeld. Jahrelang ist doch die CDU durch alle Talkshows gezogen und hat gesagt, ja, wir können Milliarden sparen, wenn wir das, wenn wir dies und das machen, wenn wir irgendwie die nach 2 Monaten irgendwie schon Sanktionen einführen, wenn keiner sich mehr zurückmeldet und was auch immer. Jahrelang sind sie durch die Talkshows gezogen und haben gesagt, wenn wir das, das und das machen, dann werden wir Milliarden Euro sparen. Dann waren es am Anfang 30 Milliarden Euro, dann waren es auf einmal nur noch 15 Milliarden, dann waren es nur noch 10 Milliarden, dann waren es nur noch 5 Milliarden, dann irgendwann waren es nur noch 1 Milliarde. So, und jetzt sind sie in der Regierung. Und jetzt haben sie das 1:1 so umgesetzt, wie sie es jahrelang vorher immer vorgeschlagen haben. Und dann kommt am Ende raus, sind nur noch 86 Millionen. Was zwar viel Geld ist, was aber für den Bundeshaushalt nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Eher, wir reden eher über ein Wassermolekül, was da irgendwie vielleicht auf eine Bratpfanne fällt oder sowas. Macht uns doch die Vorschläge, auch ihr als FDP-Fraktion, bei den letzten Haushaltsverhandlungen habt ihr ja Vorschläge gemacht, wie man... Bei den letzten Haushaltsverhandlungen habt ihr ja Vorschläge gemacht, wie man irgendwie sparen soll im Haushalt und so weiter und so fort. Am Ende hattet ihr sogar als Änderungsvorschlag, dass die City-Tax erhöht werden soll. Also so viel schon mal zum Thema Steuererhöhung und so weiter findet ihr schlecht. Und also habt ihr ja selber in den Haushalt geschaut und keine andere Möglichkeit gefunden, um eure Ideen zu finanzieren, außer dass nochmal eine Steuer erhöht werden muss. Also das ist ja das beste Beispiel dafür, dass wir einfach gerade eben nicht, wie immer propagiert wird, ein Ausgabenproblem hätten, sondern wir haben ein Einnahmenproblem. Das Einnahmenproblem, das haben wir, weil wir seit vielen Jahrzehnten einfach eine gewisse gesellschaftliche Schicht, und in dem Fall sind es wirklich sehr wohlhabende Menschen, und ich rede hier nicht über irgendwie Menschen, die 100.000 Euro im Jahr verdienen oder Leute, die ein Haus für 1 Million erben. Also wir reden wirklich über Multimillionäre, wir reden über Milliardäre, die werden seit Jahrzehnten bevorzugt, die kriegen eine Steuersenkung nach der anderen und niemand macht was, und jetzt wundert man sich, dass man kein Geld mehr hat im Haushalt für die wichtigsten grundlegenden Dinge, teilweise sowas wie Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete, die jetzt gekürzt werden sollen. Wir kriegen es nicht mal hin, unsere Schulen so auszustatten, dass es nicht aus der Drecke tropft. Wir kriegen es nicht hin, irgendwie eine Bahn den Menschen zur Verfügung zu stellen, die pünktlich kommt, sondern da muss man immer 2 Stunden Verspätung einrechnen und so weiter. Also dafür ist alles kein Geld da. So.
Aber die Großkonzerne haben ja schon gar keine, also Großkonzerne haben ja schon gar keinen Sitz in Deutschland. Unter anderem deswegen, ne? Also es geht, das ist ja die Gefahr, die eben auch von einer Seite gesehen wird, dass eben, wenn du die Besteuerung erhöhst, dass einfach Konzerne, Unternehmen abwandern. Privatpersonen abwandern.
Große Gerechtigkeitsfrage. Und ich glaube, es wird immer so sein, also es gibt in Groningen eine richtig große, schöne Bibliothek, die heißt Forum. Ich weiß, wo das schon mal war. Ist wirklich schön, mehrere Stockwerke, krasses Gebäude, ist so ein Vorbild gerade für Bremerhaven. Da gibt es Steuerliteratur aus allen Ländern der Welt. Und die deutsche ist die größte und doppelt so groß wie die zweitgrößte. Ich glaube, es war UK. So, ne? Also nur mal zur Größenordnung. Wir haben eine krasse Steuerliteratur. Und es wird leider immer so sein, und da bin ich überhaupt gar kein Fan davon, dass vor allem diejenigen, die eine Menge Geld haben, nehmen zum Beispiel das Thema Cum-Ex, wo übrigens auch Finanzwende involviert ist, wo du Kevin Kühnert angesprochen hast, wo man sagen muss, das ist ein Riesenthema und es wird immer Schlupflöcher geben für diese Leute. Das finde ich total bedauerlich, da muss man was machen. Das ist aber halt ein Katzenmaus-Spiel. Ich bin sofort bei dir, da Vorschläge zu machen. Ich will jetzt mal auf das Gerechtigkeitsthema, auch Bürgergeld ist ein Gerechtigkeitsthema. Es wäre nicht mein Gerechtigkeitsthema gewesen. Ich glaube, da ist einfach nur eine Frage von, was soll am Ende des Tages auf einem Basic-Level an Grundsicherung finanziert werden. Ich mache dir mal ein konkretes Beispiel, weil Bürgergeld, da ist wirklich nicht viel zu holen. Bei der Bundesagentur für Arbeit, da arbeiten 110.000 Leute in Vollzeitäquivalenten. Das ist ungefähr die Stadt Bremerhaven in Erwachsenenarbeitnehmern in Vollzeit. Das ist krass gigantisch viel. Und jetzt rate mal, wie viele Leute von der Bundesagentur für Arbeit, das ist nur ALG 1, vermittelt werden in neue Arbeit, die Arbeit suchen. 5%. 5%. So, wenn du dann mit den Leuten sprichst, dann sagen sie, ja, wir zahlen auch Kindergeld aus, wir zahlen auch Wohngeld aus, dann kannst du runterbrechen. Aber du landest irgendwann bei einem Laden, der hat 110.000 Leute und erfüllt nur zu 5% seine Kernaufgabe. Und wir sind ja hier gerade beim Weserkurier. Wenn hier nur 5% der Leute Artikel schreiben würden, alle anderen machen irgendwas anderes, dann muss man sich irgendwann fragen, krass, was kostet denn der Spaß eigentlich? Und der Weserkurier muss ja selber seine Zeitung verkaufen. Und dann merkst du irgendwann, du hast so viele Einrichtungen, die kosten so krass viel Geld und sie bringen nichts. Und auch da muss man sagen, moralische Gerechtigkeit, das wird finanziert von den Leuten, die jeden Tag hart arbeiten gehen, die in Bremerhaven Fisch filetieren, hier in Bremen City Zeitungen verkaufen, Brötchen verkaufen, all das. Noch da habe ich keinerlei Empfinden dafür, den Leuten so viel Geld wegzunehmen, um dann so einen Spaß in der Verwaltung finanzieren zu müssen.
Und das wird es besser, indem wir die Hälfte davon kündigen, oder was?
Ja, tatsächlich schon, weil du dann die Arbeitskräfte natürlich ermöglichen würdest, einen Job zu nehmen, der volkswirtschaftlich wertschöpfend wäre. Das, was du und ich machen und auch Verwaltung macht, ist nicht volkswirtschaftlich wertschöpfend.
Nein. Du sagst, der Output von der BA ist zu niedrig, für nur 5%
werden weitervermittelt. Der ist kriminell
niedrig. Muss höher gehen. Und das wird es besser, indem wir die Belegschaft kündigen oder was und die Behörde verkleinern oder was. Das macht doch gar keinen Sinn.
Doch, weil die Arbeit keinen Sinn erfüllt an der Stelle. Du hast ja, das ist ja die Benchmark. Also,
wir sind aber beim Thema Erbschaftssteuer.
Ja, ich mache das fast auch gleich zu. Also, ich glaube, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann müssen wir viele Stellschrauben drehen. Und wenn wir wieder zurück auf dieses grüne Feld gehen und uns einfach nur versuchen, raus aus der Bubble zu gehen, dann bin ich sogar bei dir. Dann machen wir einen gigantisch hohen Freibetrag, 1,5, 2 Millionen Euro, betrifft dann keine normale Person mehr. Da musst du schon wirklich ein bisschen was an Knete bekommen. Und dann hat wahrscheinlich auch keiner ein Problem, an Privatvermögen zu sagen, komm, gib's mal 10% ab. Oder bei Betriebsvermögen zu sagen, komm, wir finden eine faire Regelung, wie es passen kann, mit Härtefallregelungen. Ich glaube, auch bei den Unternehmen gibt es keine Menschen, die da ein großes Problem mit hätten. Und jetzt kommt das große Aber. Weil du mir ja vorgeworfen hast, ich würde auf diesem Juso-Vorschlag rumreiten. Es gibt halt 5000 Vorschläge im Bereich Erbschaftssteuer, die immer von allen Leuten artikuliert werden, die teilweise noch weniger Ahnung haben als du und ich. Und da muss man sagen, wenn man bereit ist, über eine Erbschaftssteuer nachzudenken, dann muss es ein Verfahren sein, was auf gar keinen Fall einen Betrieb gefährden und dann auch die Arbeitsplätze gefährden kann. Und wenn man sich darauf einigen kann, hat man eigentlich schon 80% der Miete.
Du wirst jetzt nicht von mir hören, ich möchte einen Vorschlag haben, der Betriebsvermögen gefährdet und Unternehmen zum Bankrott bringt.
Ja, das ist aber die große Befürchtung, die natürlich so ein Mittelständler hat. Und auch der weiß, der ist nicht dieser Gigakonzern, der Anwälte für 5000 Euro die Stunde bezahlen kann, sondern der ist am ehesten auch noch dem System ausgesetzt.
Und warum hat er die Befürchtung? Weil die ganze Zeit Politiker durch die Talkshows ziehen und wirklich den Teufel an die Wand malen.
Ja, aber aus beiden Richtungen. Das ist ja das Thema.
Aus linker Richtung auf jeden Fall nicht.
Doch, nee. Doch.
Ich würde sagen, was bei all dem ja auch häufig unter den Tisch gefallen lassen wird, ist ja, dass wir im Laufe des Jahres ohnehin nochmal eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dem ganzen Thema erwarten und geschaut werden muss, was dabei überhaupt rauskommt, um dann zu gucken, wie gehen wir damit um. Also es kann eben sein, dass ohnehin eine Reform kommt oder wie auch immer, ne? Also es ist, da müssen wir jetzt einfach erstmal schauen.
Natürlich wird das Knall machen. Guck mal, also ich kann das doch, oh, ich kann doch keinen Mensch jemanden erklären, wenn du ein Haus hast. Bist du frei, bist im Freibetrag meinetwegen. Hast du zwei, zahlst du ein bisschen. Hast du 301, bist du auch wieder befreit. Das ist ja total irre. Also das kann ja wirklich kein Mensch verstehen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles so Bestand haben wird.
Was jetzt?
Also, ihr seid euch eigentlich einig darin, dass es eine Reform geben muss?
Ja, also es ist ein hochemotionales Thema. Wo man wirklich abklären muss, wen will man eigentlich besteuern und was ist gerecht, und an der Frage streiten sich halt die Geister.
Also das Fazit, was ich daraus ziehe, ist auf jeden Fall, dass Reichsein ist in Deutschland günstig, und das ist der Grund dafür, warum reich werden in Deutschland sehr schwierig ist.
Reichsein ist nicht schlimm. Ich glaube, die wenigsten...
Habe ich ja gar nicht gesagt.
Ich habe das Gefühl. Ich glaube, die meisten reichen Menschen haben auch kein Problem damit, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Die meisten machen das sogar auch. Und ich glaube, die allerwenigsten haben auch ein Problem damit, zu Lebzeiten oder nach ihrem Ableben was abzugeben. Aber es ist so, dass Vermögen zu erwirtschaften brutal schwierig geworden ist, weil wir so viele Steuern haben, weil so ein Staatsapparat finanziert werden muss.
Und wenn du die Steuern entlassen möchtest bei der Einkommensteuer, wenn du deine Spitzensteuersatz später greifen lassen möchtest, musst du ja das Defizit, was man dann ja hat, irgendwo herholen.
Wenn du dieses Angebot machen würdest, würde ich
das bei der Vermögensteuer bei der Erbschaftssteuer.
Genau, wenn wir dieses Angebot auf dem Tisch hätten, zu sagen, der Arbeitnehmer, der muss nicht so schnell 42% plus Sozialabgaben zahlen, sondern erst viel später oder überhaupt irgendwie viel weniger, dann wäre ich sofort dabei zu sagen, okay, komm, lass uns darüber reden, wie man dieses dann Loch, was dann entstehen würde, woanders finanzieren.
Und das ist der Vorschlag der SPD.
Gökhan will das große Ganze, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen. Der will eigentlich alle Steuern abschaffen und dann einmal gucken, wo setzt man neu an. Und bei euch sind es dann eher die konkreteren Vorschläge.
Kann man vielleicht so sagen.
Ja, aber das ist ja dieses, das ist ja, okay, die, auch die Frage, wie macht man eigentlich Staat? Wir sind einfach an einem Statuspunkt. Also ich habe vorhin auf der Fahrt hierher nochmal geguckt, was es alles an crazy Sozialleistungen gibt. Und es gibt eine Grafik, leider ist das hier ein Podcast ohne Bild, da gibt es so eine wunderschöne Grafik. Du hast Einkommen, Besteuerung und Transferleistungen in einem. Und dann gibt es da so einen Punkt, halt mehr Einkommen, mehr Besteuerung, mehr Sozialabgaben, soweit so klar. Dann hast du irgendwann Transferleistungen, Kindergeld und all sowas, was auch jeder kriegt, unabhängig. Und dann kommt so ein krasses Mittelfeld von ungefähr 3.000 brutto bis 6.000 brutto, wo je nach Familiensituation, es kommt stark drauf an, von Wohngeld, Kinderzuschlag, all solchen Sachen, ist je nach Wohnort fast egal ist, ob du 3.000 oder 6.000 Euro brutto verdienst, weil jeder Euro mit einem Euro substituiert wird. Und wenn du aber mehr verdienst, dann wieder jeweils die Sozialleistung zurückzahlen musst. Das heißt, wir haben ein so komplexes System geschaffen, was fast kein Mensch mehr überblickt. Deswegen auch diese Steuerabteilung in Groningen, wo wir sagen müssen, ey, mach mal alles neu. Und dann kann man sich auch viel besser auf diese Themen verständigen und einigen. Und jetzt wieder kurz zurück vor die Klammer, sonst kriege ich nachher einen Shitstorm von meiner Bubble. Ich würde dieses Angebot, wenn du es machen willst, sofort annehmen. Ne? Zu sagen, weniger Einkommensteuer für alle Leute, die arbeiten gehen und dafür mehr bei wirklich wohlhabenden Menschen zu sagen, nach dem Ableben mal 10% abgeben. Aber wir müssen natürlich auch immer über das Ausgabenproblem und die Ausgabensituation des Staates reden. Und man kann sich hier nichts vormachen. Natürlich haben wir einen Staat, der sehr, sehr groß geworden ist. Wo man sich fragen kann, wo kann dieser Staat effizienter werden? Und auch da mache ich dir mal ein Beispiel bei der Bundesagentur. Ne? Wenn man... Ich weiß, machen wir schon ganz wild. Aber wenn wir sagen würden, wir brauchen diese Menschen nicht in diesen Jobs, aber in anderen Jobs, wo sie volkswirtschaftliche Wertschöpfung erzielen können, dann hättest du ja auch eigentlich einen Automatismus drin und vielleicht ist das sogar effizienter, als sich zu fragen, macht das so Sinn, was sie so machen?
Hast du heute was von Gökhan gelernt, Ari?
Ich kenne ja Gökhan ganz gut und wir haben uns ja auch schon vorher mal unterhalten über verschiedenste Dinge. Aber viele Dinge wurden bestätigt, sagen wir es so.
Okay, ich würde sagen, das war's dann dieses Mal mit raus aus der Bubble. Ich freue mich total auf die Anmerkungen, vielleicht auch Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern.
Haut raus, hat's euch gefallen.
Genau, schickt einfach eine Mail an rausausderbubble@weserkurier.de. Folgt auch den Social-Media-Kanälen von Gökhan und Dari, wo sie Einblicke in ihre tägliche politische Arbeit geben. Und immer auf dem Laufenden bleibt ihr natürlich, wenn ihr den Podcast über die Glocke abonniert. Vielen Dank euch beiden.